Den Predigtext von Rainer Würz finden wir im großen Auferstehungskapitel von Paulus, 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Und darüber rühmen wir dich, darüber loben wir dich und darüber können wir nur staunen, treuer Gott und Vater, dass du es bist, der unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, nicht nur für uns hast sterben lassen, begraben lassen, sondern dass du ihn hast auferstehen lassen. Und dass dieser Sieg und dieser Triumph über Hölle, Tod und Teufel ein für alle Mal passiert ist, dass er für alle Geschichte und weit darüber hinaus Gültigkeit hat und dass daran nichts und niemand mehr etwas verändern kann. Danke, dass du lebst und dass wir leben dürfen und dass wir eine ewige Hoffnung haben, die uns jetzt in diesem Leben trägt, die uns Fundament und Richtschnur ist, und Hoffnung und Perspektive und Zuversicht. Darüber loben wir dich und beten dich an. Und legen dir jetzt diesen Gottesdienst hin und bitten dich, dass du selbst es bist, der uns begegnet. Dass wir unsere Herzen und Ohren und unseren Verstand und all unser Denken und das, was wir sind, aufmachen. Dass wir es zulassen, dass du in unser Leben hineintrittst, dass du Veränderung bewirkst und dass wir immer mehr in dein Bild hineingestaltet werden. Das bitten wir nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder in den verschiedenen Kindergruppen. Das bitten wir dich für all die, die egal wo auch immer heute Gottesdienst feiern und miteinander Gemeinschaft haben und Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du lebst, dass du der auferstandene Herr bist, der wiederkommen wird. Amen.
Wenn ich im September wieder in Berlin bin, dann kann es gut sein, ich kenne den Termin für dieses Jahr nicht, dass wieder der Marsch des Lebens stattfinden wird. Und viele von Ihnen kennen das zumindest von Veröffentlichungen. Es ist schon immer ein Trauerspiel, muss man sagen, für die Bundesrepublik Deutschland, wenn da 4.000, 5.000 vom Lebensrecht Bewegte, auch gegen gewisse sogenannte Sterbehilfeprogramme, einen Schweigemarsch machen mit einem anschließenden Gottesdienst. Es geht hauptsächlich eben auch gegen die Abtreibung. Und dann hier aufs Übelste linke Gruppen diese Demonstrationszug versuchen zu stören, zu stoppen, sie beschimpfen. Und wenn die Polizei nicht da wäre, dann würde sonst was passieren. Der Marsch des Lebens. Und unser Thema hat es ja auch mit dem Marsch des Lebens, wenn auch in einem viel umfassenderen Sinn zu tun. Ich habe begonnen, das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief auszulegen. Und wir sind heute im zweiten Teil. Und da muss man sagen, und wir werden über den Vers 20 hinaus bis Vers 28 dieses Kapitel betrachten, da muss man sagen, da marschiert einer los. Und am Ende ist diese Bewegung des Lebens, hat diese Bewegung des Lebens alle erfasst. Ein Marsch fürs Leben. Um nochmal ganz kurz in die Thematik des Korintherbriefes und damit dann auch in die Thematik des 15. Kapitels einzuführen, möchte ich ganz kurz aus dem ersten Teil noch einmal darauf hinweisen, dass die Korinther, und damit sind wir Mitte der 50er Jahre, des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, also 54 etwa, dass die Korinther, die ja bei der zweiten Missionsreise des Paulus zum Glauben gekommen sind, der Herr hatte dort eine große Gemeinde ausgerechnet in dieser Hafenstadt mit so vielen Problemen und so viel auch einfachsten Menschen und schwierigen Menschen. Gerade da, nicht in Athen, haben wir gesagt, hat Gott ein großes Volk. Nun drangen gnostische Einflüsse in die Gemeinde ein. Der Gnostizismus, der frühchristliche Gnostizismus, ist ein bisschen schwer zu fassen. Man hat eine Zeit lang alles, was man nicht so genau einordnen konnte, hat man gesagt, der Gnostizismus. Ja, also es ist nicht so, es ist ein Begriff, den man nicht so scharf definieren kann. Aber es ist so ein bisschen auch der Versuch, das Christentum, also den Weg des Evangeliums und die Evangeliumsverkündigung und Auslegung und die Lehre zu versöhnen mit der griechischen Philosophie. Und da mag es auch Elemente geben, Origenes hat später da viel mehr in diese Richtung gearbeitet, da mag es auch berechtigte Elemente geben, aber jedenfalls eins aus dem Gnostizismus kann nicht übernommen werden, und das ist eine gewisse Leibfeindlichkeit. Also wir haben diese Strömung zum Teil heute noch in bestimmten Religionen, auch in bestimmten christlichen Religionen, da ist also alles, was mit natürlicher Leiblichkeit, Sexualität, Geburt und diesen Dingen zu tun hat, also kommen wir ja nicht zu nahe. Und die Bibel ist ja ganz anders. Das Judentum ist etwas, was sehr gegründet ist in der Verkündigung, dass es den Menschen als Ganzes von Gott geschaffen und von Gott gewollt und geliebt ist, nach Geist, Seele und Leib. Und das war im griechischen Philosophen ein Dorn im Auge. Das ganze Materielle war das Werk einer finsteren Kraft, nachher Demiurg genannt oder vielleicht auch früher schon Demiurg genannt, das weiß ich nun nicht so genau. Und deswegen kam es zu verschiedenen Blasphemien, zu verschiedenen Lästerungen ganz früh in der Christenheit unter diesem gnostischen, frühgnostischen Einfluss. Und eine Blasphemie, eine Lästerung Gottes war die Blasphemia Creatoris. Man hat also gesagt, dieser Gott des Lichtes, des Geistes, des inneren Menschen, des Pneuma, des Spiritus, der kann doch nichts zu tun haben mit dieser grobstofflichen Welt, mit dieser Welt des Blutes, des Schmerzens, des Drecks. Er hat sie schon gar nicht geschaffen. Das war ein Gegenspieler. Also man hat gesagt, Gott hat diese Welt nicht geschaffen später und hat das in Gegensatz zu gesetzt mit entsprechenden Konsequenzen für ganze Passagen der Bibel, insbesondere das Alte Testament und natürlich den Schöpfungsbericht. Das kann nie und nimmer der Gott und Vater Jesu Christi gewesen sein. Also das ist der erste Ausdruck dieser Feindlichkeit gegenüber dem Materiellen. Das andere ist natürlich, dass man den Leib völlig anders betrachtet hat. Hör mal her. Du hast einen inneren neuen Menschen, der ist in Christus, da kommt gar nichts ran. Und was du mit deinem Leib machst, das ist gar nicht so wichtig. Das ist ja sowieso noch ein Relikt sozusagen dieser Alten, dieser Welt, die mal vergehen wird. Und wenn du stirbst, dann erlebt dein Leib sozusagen, er fällt ab und die Geistseele, der göttliche Funke, das Licht in dir steigt in die Licht des Weltgottes. Und das ist dann das eigentliche Leben. Deswegen hatten die ein ungeheures Problem auch mit leiblicher Auferstehung. Das ist genau das Thema auch unseres ersten Korintherbriefs, dass Paulus sagt, so läuft das nicht, Freunde. Er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Ich danke dir wunderbar für dieses Wort. Das gilt immer, wie du gesagt hast, nicht nur an Ostern. Er ist leiblich auferstanden, das Grab ist leer. Die Welt Gottes ist nicht immateriell. Sie ist anders als unsere Welt. Aber sie ist eine Welt nach Geist, Seele und Leib, wie immer man nun das genau unterscheiden und trennen mag. Also Blasphemia Creatoris, der Schöpfergott wird geleugnet, und dann natürlich auch das, was Gegenstand von 1. Korinther 15 ist, Blasphemia Resurrection ist die Leugnung der leiblichen Auferstehung. Das ist ein Riesenproblem. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann könnt ihr alles vergessen. Und er zitiert dann einen griechischen Dichter und sagt, dann lasst uns essen und trinken, fressen und saufen und huren und das Leben genießen, denn morgen sind wir tot. Das ist ein absoluter Hedonismus, der in unserer Welt, der westlichen Welt, ja immer mehr um sich greift, weil man ja gar keine Perspektive hat. Ich verstehe das, wenn das Leben alles ist, was du hast, dann musst du das Maximum rausholen. Zur Not auch zur Last von anderen. Hedonismus, Spaßmaximierung auf Kosten auch unter Umständen von anderen. Aber es ist anders. Und Paulus nimmt sich des Problems an. Und es ist ja wie bei allen Problemen und Fragen, die Anfang des ersten Jahrhunderts und im ersten Jahrhundert aufgetreten sind. Sie sind sozusagen, Gott hat dafür gesorgt, dass in diesen Briefen und in diesen Gemeinden, die da behandelt werden, alle Probleme dem Grunde nach angesprochen sind, die in der gesamten Geschichte auftreten werden. Man muss also sozusagen am Anfang das aufs Grundproblem, das dort behandelt wird, herunterbrechen und dann in unsere Zeit übertragen. Also alles, was im ersten, sagen wir auch im zweiten Jahrhundert ein Problem da war, ist durch die ganze Geschichte hindurch da und ist auch heute da. Vielleicht in anderer Gestalt, in anderer Form, aber es ist da. Deswegen brauchen wir auch keinen zweiten Titusbrief oder einen fünften Korintherbrief. Es waren ja mindestens vier. Die brauchen wir nicht. Manche sagen ja immer, ja, wir brauchen Sonderoffenbarung, wir brauchen noch Zusätzliches. Weil Gott dafür gesorgt hat, mit der Kanonisierung des Neuen Testaments, spätestens mit dem Osterbrief des Athanasius 368, wobei die Apologeten schon im zweiten Jahrhundert den Schriftkanon ziemlich genau umschrieben haben. Eigentlich, ich behaupte sogar, in der Apostelzeit schon relativ klar war, was Gottes Wort ist und was eben Normalbriefe der Apostel waren. Gott hat dafür gesorgt, dass alles da ist, was wir brauchen. Im Neuen Testament, allerdings nur verstanden und lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Also dieses Problem der Leugnung der leiblichen Auferstehung wird angegangen. Und das hat sich so gezeigt, die haben gesagt, ja, Tote werden doch nicht auferstehen. Was hat denn Gott mit diesem, Luther hätte und hat dann im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert gesagt, der Madensack, und er meinte seinen eigenen Leib, der Madensack. Ihr sollt euch auch nicht nach mir nennen, also Lutheraner, nach diesem Madensack. Was hat dieser Madensack mit der Welt Gottes zu tun? Antwort, gar nichts. Gar nichts. Dreck. Kannst du wegwerfen, kannst du verbrennen, kannst du die Asche ins Meer streuen oder in den Fluss oder was auch immer. Und das Neue Testament und Gott sagt, nein, gucken Sie so, wie Sie da sitzen und wie ich da hier so kümmerlich stehe. Das ist der Samen, das Samenkorn für unseren Auferstehungsleib, in dem die Kräfte der zukünftigen Weltzeit in einem Geheimnis Gottes gespeichert werden. Und das wird in die Erde gelegt und das wird aufgehen zu seiner Zeit. Jetzt sagen Sie mir, ja, erklär mir das mal genauer. Kann ich nicht, sagt aber Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob Sie viel sehen, aber eins werden Sie sicherlich nicht machen, wenn Sie mal sehen wollen, dass Sie das Saatgut vorher verbrennen, oder? Das ist ja unlogisch, dann ist es ja biologisch ganz nicht mehr keimfähig, tot. Also hier geht es um den Marsch des Lebens, da hängt alles dran, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und vieles, was jetzt in den ersten Versen unseres Textes genannt wird, haben wir das letzte Mal schon mitbehandelt. Und jetzt kommen weitere geistlich-logische Schlüsse. Dreimal heißt es im griechischen Text, Aide, wenn, aber, wenn, aber, wenn, aber. Das ist ein Logikschluss. Mutti, wenn der Reifen platt ist, dann kannst du nicht weiterfahren. Das ist ein logischer Schluss. Vati, ja, nicht, dass sie sagen, da beschweren wir uns gleich bei der gendergerechten Stelle, was weiß ich, wo das dann ist, der erwähnt immer die Frauen negativ. Also Vati, wenn der Reifen platt ist, kannst du nicht weiterfahren. Ein logischer Schluss. Mit platten Reifen macht man die Felgen kaputt und nachher die ganze Achskonstruktion. Und warum betone ich das so? Weil wir in einer Zeit leben, in der die Emotionalität und die Unnüchternheit das bestimmende Element wurde und ist. Also vielfach. Das hält ja, der Hesse würde sagen, im Koppe nicht aus, wie maßgebliche, wichtige Entscheidungen auf allen möglichen Ebenen fast rein ideologisch, emotional getroffen werden. Die Bibel hat nichts gegen das Denken, im Gegenteil. Das Denken ist ein Geschenk Gottes, geleitet vom Geist Gottes. Wenn aber, wenn aber, wenn aber, denk mal nach. In der Seelsorge gibt es ein Wort, das müsste man vom griechischen Text her wörtlich so übersetzen, man setzt Denken. Das heißt, jemand kommt mit einem Problem und wenn der oder die Seelsorgerin vom Geist Gottes gekleidet ist, kann es sein, dass sie zum Nachdenken anhand des Wortes, zum Mitdenken anhand des Wortes Gottes, zum Durchdenken anhand der Gedanken Gottes auffordert. Sie setzt Denken, sie setzt einen Denkprozess oder er setzt einen Denkprozess in Gang. Denk mal nach, komm mal aus deiner Blase runter, werd mal ganz nüchtern. Also das ist mir sehr wichtig und in der Scholastik, da werden ja, und muss man vor allem den Namen Anselm von Canterbury nennen, den Türöffner für die Scholastik, Frühscholastik sagt man, und dann vor allem Thomas von Aquin, die das sehr betont haben, das Lumen Naturale, das natürliche Licht des Verstandes. Das brauchen wir aber nicht zu verherrlichen, aber das ist ein Grundelement in der Bibel. Ich fühle Gott und die Wahrheit und das Evangelium nicht im hauptsächlich, sondern es ist geistlich, logisch, verständlich. Natürlich gibt es auch unlogische Dinge. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie Gott Mensch wurde, warum das Kreuz die Sünden wegnimmt. Es gibt, besser würden wir vielleicht sagen, überlogische Dinge. Die werden in der Offenbarungsurkunde Gottes, der Bibel, bezeugt. Die sind so, die kann ich jetzt mit meinem Denken nicht fassen. Das gibt's auch. Aber vieles ist ganz nüchtern sachlich. Und es besteht nicht selten die Aufgabe von Gemeindeleitern und Verantwortlichen, die Aufgabe darin, mal die Luft rauszulassen von dieser ganzen Emotionalität und aufgeheizten Stimmung. So geht's nicht. Ich sag mal so, Entschuldigung, wenn ich mal einen kurzen Ausflug in die Politik mache, dann verlasse ich ihn auch sofort wieder. Ich meine, ich bin vielleicht zu blöd, aber Energiepolitik ist doch eine reine Rechenaufgabe. Was brauche ich, was habe ich und wie kriege ich das zusammen? Ich würde mal sagen, 1+1. Und wo will ich hin? Klammer zu, vergessen Sie es. Aber der Mensch ist einfach, wir sind sehr Ideologie, Emotionalität ersetzt klares Denken. Leider, leider auch in den Gemeinden zunehmend. Also wenn Sie darüber mal nachdenken, ich sage immer, Gott hat nichts gegen das Gefühl, dass ein wichtiger Passagier an Bord des Schiffes. Problematisch wird's nur, wenn das Gefühl das Steuerruder übernimmt. Gefühl ist ein Geschenk Gottes. Man kann sich ja fragen, warum kann man Schmerzen empfinden, warum kann man Liebe haben? Also man kann sich ja viele Dinge fragen, warum hat es Gott nicht weggelassen? Das ist wichtig. Gott selber empfindet Dinge. Gott selber leidet. Gott weint. Gott liebt. Gott hat Gefühl. Es ist kein eiskalter Klotz, der alles nur wie ein Computer durchrechnet. Aber alles an seinem Platz. Und wichtige Entscheidungen werden nicht aus dem Bauch getroffen, sondern aus der geistlichen Logik. Also dann schauen wir mal die drei logischen Schlüsse an. Können wir ganz kurz machen. Vers 12, wenn aber, 13, wenn aber, 14, wenn aber. Man könnte sagen, wenn das so wäre, was ihr sagt, dann wären die Zeugen, also ich, Apostel Paulus, meine Mitarbeiter und alle Apostel Lügner. Weil wir sagen, gegen die Schrift oder gegen das, was ihr glaubt, zu erkennen aus der Schrift, es gibt keine Auferstehung. Dann werden wir Lügner, denn wir bezeugen eine Auferstehung. Zweiter logischer Schluss, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden, nicht auferstanden. Dritter logischer Schluss, dann ist ja die Predigt Schwachsinn, inhaltslos, leer, strohgedroschen. In der antiken Welt, griechisch-römischen Welt, war die Rhetorik das entscheidende Momentum. Also das Höchste war, eine Rhetorenschule etwa in Alexandria zu besuchen und die Dinge mitreißend, bewegend, bildhaft, packend darstellen zu können. Da ging es noch gar nicht um Inhalt. Ein Rhetor, den konnte man auch buchen, kaufen. Der hat also quasi den Inhalt und das Programm übernommen von seinen Kunden. Es war nicht unbedingt eine Überzeugungsfrage. Und da sagt Paulus, spielt im Evangelium eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Natürlich ist es schön, wenn einer die Sätze hintereinander kriegt. Und man nach einer Dreiviertelstunde oder halben Stunde weiß, was wollte der Mann uns eigentlich sagen. Aber das Entscheidende ist das Evangelium. Und das ist zum Teil so schlicht. Und das ist zum Teil, jetzt bin ich auf einer anderen Ebene, so widersinnig, dass es eben verkündigt werden muss, weil es Gottes Kraft ist. Klug reden fasziniert die Menschen. tolle Gedankenflüge zu haben, rhetorisches Feuerwerk abzubrennen, ein Knaller nach dem anderen. Die Leute wissen gar nicht mehr, ob sie lachen, weinen oder beides gleichzeitig sollen. Sie sind wie mitgenommen. Aber das trägt nicht im Leben. Und ich habe mich so gefreut über das dritte Lied. Über alle Lieder habe ich mich gefreut, aber wo dieser Name Jesus so hoch gehalten wurde, ist unsere einzige Hoffnung. Wenn Jesus nicht der ist, der er ist, dann können wir alle einpacken. Wenn er nicht gekommen wäre, wenn er nicht für uns gestorben wäre, wenn er nicht auferstanden ist, wenn er nicht wiederkommen würde, dann könnten wir alle einpacken. Paulus sagt es dann so in Vers 19, hoffen wir allein für dieses Leben auf Christus. Also wirst du Christ nur für dieses Leben, dann bist du sehr bedauernswert. Weil dann hast du eigentlich mehr verloren, als du gewonnen hast. Das ist keine billige Jenseitsvertröstung, sondern es ist eine Realität. Heiko Grimmer sagt in seiner Kommentierung, jeder, der dann entschlossen eigenmächtig, eigensüchtig leben würde, wäre besser dran als jeder Christ. Wenn es nur für dieses Leben wäre, wenn es gar keine Hoffnung über dieses Leben hinaus gäbe, dann lass lieber. Jetzt kommt aber ein Fanfarenstoß. Nun aber ist Christus als Erstling auferstanden von den Toten. Das ist eine Tatsache. Und ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass von den Kriterien, die wir sonst in der Geschichtswissenschaft anwenden, das Ereignis des Sterbens, des Lebens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu in jedem Geschichtsbuch als Tatsache stehen müssten. Es ist kein antikes Ereignis so umfangreich, so gut, so vielfältig und auch in verschiedener Weise bezeugt wie das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu. So ist es. Ja, warum steht es in keinem Geschichtsbuch? Ja, weil das mit der Aufklärung nicht kompatibel ist. Da bricht ja etwas Supranaturales rein in diese Welt, also etwas Übernatürliches. Göttlich mal. Aber es ist so gut bezeugt. Und die Zeugen leben ja noch. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe mit dem Peter Lautersack da draußen einen Dinosaurier im Park de la Höhe gesehen. Es war ein Tyrannus Rex oder wie das, diese Apparate da heißen. Da hätten sie gesagt, oh weia, mit dem Herr Wörz, ich wusste schon lange, da stimmt was nicht, aber jetzt ist er völlig daneben. Und dann sagen sie, Peter, nach dem Gottesdienst, komm mal zur Seite. Jetzt sag mal du einen Satz dazu. Also wie dumm wäre es zu lügen, wenn ich einen Zeugen benenne, der noch da sitzt. Da kann man ja fragen, habt ihr das gesehen? Und als Paulus das schreibt, sagt er, das sind Jahrhunderte, die noch leben. Fragt sie doch. Fragt sie, da waren Skeptiker dabei, da waren Leute dabei, die gesagt haben, Jesus, das kannst du vergessen. Da waren Leute dabei, die genau das Gegenteil glaubten von dem, was sie jetzt dann bezeugt haben. Er ist wirklich auferstanden. Seine Tatsache, die bestbezeugte Tatsache. Nun aber ist Christus auferstanden. Und jetzt beginnt ein Marsch des Lebens, Durchmarsch des Lebens. Naja, Durchmarsch ist in Deutschland immer so ein bisschen so ein Wort. Im Fußball darf man es noch sagen, aber da marschieren wir ja nicht mehr durch, sondern höchstens noch gegen die Wand in der Vorrunde und dann ist es zu Ende. Aber hier ist es wirklich ein Durchmarsch des Lebens, der erst enden wird, wenn Gott sein wird, alles in allen. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich eine wahnsinnstechnische Apparatur hier aufbaue, also ein Experiment, wie es die La Höhe noch nie gesehen hatte, nämlich ein paar Dominosteine aneinander zu stellen. Ich habe keine gehabt, darum habe ich es gelassen und dachte mir, Sie können das auch sich so vorstellen. Also stellen Sie sich mal die Kette von Dominosteinen vor, die müssen nicht schwarz sein. Wenn Sie mehr rot wollen, dann rot. Die können auch grün sein, was Sie wollen. Ist ja völlig egal. Aber jeder weiß ja, wenn die richtig von den Abständen so aufgebaut sind und dann kippt der erste, dann macht es klack, 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 klack. Stimmt's? Bis der letzte Stein fällt. Das ist eine Kette. Und Gott hat eine Kette aufgebaut. Und die zieht der Apostel Paulus. Er sagt, wenn Christus auferstanden ist, und er ist auferstanden, der Erstling von Toten, dann klack, 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 bis Gott sein wird, alles in allen. Wenn nicht, dann könnt ihr alles vergessen. In Vers 21, da wird der Marsch des Todes beschrieben und der Auferstehungsmarsch. Diesen Text haben wir nicht gelesen, Sie können aber gerne, wenn Sie eine Bibel dabei haben, mitschauen oder zu Hause dann nachschauen. Vers 21, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Vers 22, denn, ist wieder ein logischer Schluss, tut mir einfach leid, können Sie unterstreichen, denn, das geht auf etwas, denn, wie sie in Adam alle sterben, Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer jemanden kennt, der nicht gestorben ist, nicht sterben wird? Ja, jetzt weiß ich, jetzt gibt es ein paar badische und schwäbische Brettlesbauer, die sagen, ja, wir werden ja in dem Sinn nicht sterben, wir sind ja Christen. Jetzt, ich meine mal, ohne Glauben, gibt doch wirklich keinen. Der Letzte, der das behauptet hat, haben sie vor 2 Wochen beerdigt. Es gibt keinen. Ah, das ist eine Tatsache. Oder? Oder glauben Sie, dass irgendwelche Leute mit dem Raumschiff sonst wohin geflogen sind, noch leben? Es gibt keinen, der nicht von dieser Todeslinie erfasst ist. Denn wenn Sie in Adam alle sterben, so, genau so werden Sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir haben also in unserem Text einen Marsch des Lebens und einen Marsch des Todes. Römer 5 beschreibt das noch etwas genauer, das will ich doch kurz dann auch etwas ausführen. Wir können Römer 5, Vers 12 beachten, da heißt es vom Marsch des Todes. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen. Ist eine Tatsache. Ist doch einfach so, oder? Ohne Christus würden wir alle für immer ins Nichts, in den Tod gehen. Sterben alle. Nichts ist so sicher, sagt die Welt, wie der Tod. Tod sicher. Das ist seit dem Fall Adams. Das ist sozusagen ein negativer Marsch des Lebens oder mit anderen Worten ein Marsch des Todes. Und jetzt aber in Vers 18 kommt der Marsch des Lebens. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so kommt es durch eine Rechtstat, geistlich-juristisches Denken. Da gibt es eine Schuld, die so groß, dass sie niemand bezahlen kann. Aber einer ist gekommen, der hat so bezahlt, dass es überfließend bezahlt ist. Er hat mehr bezahlt als bezahlt. Ist ein bisschen komisches Deutsch, ja. Aber durch die Rechtstat eines wurde die Untat des anderen nicht nur aufgehoben, sondern weit mehr als das wiegt sie. So denkt Gott. Gott sei Dank, denkt Gott so. Sonst könnte ich doch einpacken, Sie nicht auch? Haben Sie nie Zweifel, dass Sie sagen, Mensch, jetzt habe ich das auch nochmal verbockt, jetzt dachte ich, ich wäre schon so weit, jetzt ist mir ja wieder in sowas gefallen. Irgendwann wird doch Gott mal die Schnauze voll haben von mir. Haben Sie das noch nie gedacht? Dass Gott irgendwann sagt, also jetzt reicht's mal. Als du noch nicht gläubig warst, das war ja schon schlimm genug, da hast du aber noch gar nicht gewusst, was links und rechts ist. Aber jetzt ist ja umso schlimmer. Und bist du Jahrzehnte dabei. Und dann sowas. Aber hier steht, wie Gott tickt. Und das war auch in euren Liedern wunderbar. Ich weiß nicht mehr, welches Lied es war. Dass die Liebe viel größer ist, viel stärker und sie nichts überwinden und besiegen kann. Und diese Liebe hat einen Weg gefunden und deswegen kommt es durch die eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen, Hebraismus, das sind alle, in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, des Christus, dieselben vielen, alle, das sind alle, alle sind Gestorbene in Adam und alle werden lebendig gemacht, dieselben vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also hier gibt es 3 antithetische Paare. Durch Adam, erstes Paar, Tod zu allem. Durch Jesus, die Auferstehung. Zweites, wie in Adam alle sterben, so in Christus alle lebendig. Drittes, durch Adam kam Sünde, Tod, Verdammnis. Durch Jesus Christus, Rechtfertigung, Leben und Heil. Die Bibel denkt in 2 Menschheitstypen. Jetzt verrate ich Ihnen mal ein Geheimnis. Ich bin heute als ganzer Mensch hier. Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich meinen Körper hierher schleppen soll. Dachte, schick doch deinen Kopf, das reicht doch. Sagen wir mal, vielleicht noch mit Herz. Weil das Herz der Muskel ist ja nicht das Herz der Bibel, aber das Bild dafür. Nee, ich pflege immer ganz zu kommen, habe ich mir so angewöhnt. Machen Sie es auch so? Sagen Sie, du bist doch ein Depp. Na logisch, immer, du kommst immer ganz. Die Bibel sagt, es gibt 2 Menschen. Die eine Menschheit hat das Haupt Adam und den Leib die ganze Menschheit. Und das sieht so aus in dieser Menschheit. Und dann gibt es einen zweiten Menschen, den letzten Adam, Jesus Christus, das ist das Haupt und der hat auch einen Leib Und das sieht so aus.
Bei allen Geburten, wo ich dabei war, das waren 5 bei meiner Frau. Wir hatten nie mit Kaiserschnitt und sowas zu tun. Und die Kinder kamen alle, ich habe mich belehren lassen, in ganz seltenen Fällen kommen auch mal die Füße zuerst raus, aber ich wusste das nicht. Also im Normalfall kommt der Kopf und dann weiß man schon, jetzt ist es wirklich schon ziemlich weit, wenn der Kopf mal durch ist, durch diesen engen Engpass da, diese Engstelle, und dann muss man ja gucken, dass nicht zu schnell rausschießt. Bin da Fachmann. So ist es, da ist der Durchbruch zum Tod. Irreparabel. Es ist, eigentlich ist es vorbei. Aber da kommt der Herr und ändert alles. Es ist durchgebrochen. Aus dem Geburtskanal, aus Toten auferstanden. Das Haupt ist draußen, die Sache ist klar. Der Rest wird nachflutschen. Es klingt jetzt ein bisschen, aber Sie verstehen, so denkt die Schrift. Nun, der Marsch des Lebens, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen, damit dieser Marsch des Lebens heute auch noch zum Ziel kommt. Der Marsch des Lebens verläuft nicht irgendwie. Bei Gott verläuft ja selten was irgendwie, sondern da gibt es eine Ordnung. Ich bin ja, ich habe ja Grundwehrdienst geleistet. Also ich bitte in Zukunft ein bisschen mehr Respekt. Ich bin immerhin Obergefreiter der Reserve. Das war der zweitunterste Dienstgrad. Gefürchteter Gefreiter gewesen. Und das Erste, was mir ein freiheitsliebender junger Kerl Anfang der 80er Jahre auffiel, es wurde alles geregelt. Man durfte nicht mal allein zum Frühstück. Man durfte auch nicht, wann man zum Frühstück gehen wollte, gehen, sondern man musste antreten in einer Kleiderordnung. Ja, geht's noch? Bin ich denn blöd oder was? Ich weiß doch, wo die Kantine ist. Aber alles geregelt. Alles so mit Buffet, ist halt Grundausbildung, man muss lernen zu gehorchen, auch wenn es einem nicht so ganz einleuchtet und so. Mir hat ziemlich wenig eingeleuchtet, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist militärische Ordnung. Es hat natürlich, manches hat seinen Sinn, manches hat keinen Sinn, aber es geht natürlich zum Beispiel bei der Marschordnung, das ist ein wichtiges militärisches Kriterium, heute, aber noch viel mehr früher. Das hat ja etwa Varus mit seinen 3 Legionen im Teutoburger Wald oder wo es jetzt nun genau war, bitter erfahren, als Arminius die Karusker ihn überfallen haben und 20.000 Mann niedergemacht haben. Und Augustus in Rom, als er die Nachricht hörte, sagte, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Da war schon was, 20.000 Berufssoldaten bei einem stehenden Heer von 100, 150.000, das war was. Beim Marsch, da ist die Truppe besonders empfindlich, da kann die ihre Kampfanordnung nicht aufbauen, ihre Schildkrötentaktik, sie müssen nur Asterix lesen, da wissen sie Bescheid. So, und so gibt es eine Marschordnung des Lebens, das läuft nicht irgendwie. Der Begriff, der hier auftaucht, ist ein Begriff aus der militärischen Marschordnung. Nicht nur, aber auch. Tagma ist ein militärischer Begriff oder auch ein militärischer Begriff. Und jetzt, da gibt es 3 Gruppen. Also wir sind bei der Marschordnung und wir lassen sie von hier nach hier marschieren. Hier beginnt der Marsch des Lebens und da endet er. Hier bricht das Haupt durch und da sind alle durchgebrochen. Hier heißt es Erstling, geboren aus Tod, aus dem Grab heraufgestiegen, das Urnukleon der neuen Welt. Und da heißt es Mission accomplished, Welt vollendet. Gott wird sein Alles in allen. Und jetzt marschiert es nicht irgendwie, sondern es hat eine Marschordnung. Aber die ist sehr schlicht, also 3 Gruppen, der Erstling, dann die sein werden, wenn er kommt, und dann der Rest. So werden sie genannt. Also über das Wie wissen wir ganz gut Bescheid, aber über das Wann nicht. Hat jemand einen Kalender dabei? Wir wollen mal kurz die Frage klären, wann der Herr wiederkommt. Wissen wir nicht. Lassen Sie sich nicht reinlegen. Wissen wir nicht. Verführung wird zunehmen. Nochmal nachgehört, die Miller-Bewegung in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die haben gesagt, Miller, das war ein feiner Bruder, den werden wir droben sehen, in den Arm nehmen. Ein feiner Kerl, ein einfacher Mann, aber der hat die Bibel studiert, Tag und Nacht, zwar Schmied, hat nur noch eine Konkordanz gehabt, alles an der Bibel, aber er ist leider der Versuchung erlegen, mit den Zahlen zu hantieren und meinte, er könnte die Wiederkunft Jesu Christi berechnen. Soll es ja gegeben haben, ja? Ich kenne einen Bruder, der hat gesagt, jedes Jahr der Herr kommt wieder. Und ich glaube, er hat recht, weil jedes Jahr, wenn du das sagst, wird es auch ein Jahr geben, wo er trifft. Nun, er ist schon selber beim Herrn, insofern braucht er das nicht mehr. Wir wissen es nicht, wir wissen die Marschordnung, aber wir wissen nicht die Zeit. Die Auferstehung des Erstlings, die kennen wir. Also auch nicht so genau, wahrscheinlich April 30, April 32 oder 33. Der Erstling ist durchgebrochen, die Auferstehung Jesu von den Toten. Über 500 Brüder auf einmal haben ihn gesehen. Fragt sie doch, sind doch da, sie leben doch unter euch. Selbst solche, die gesagt haben, das glauben wir nicht. Ja, jetzt hat die Miller-Bewegung, also dieser Miller hat dann gesagt, zwischen dem 21. März 1843 und dem 21. März 1844 kommt der Herr. Genauer können das nicht sagen. Das war so 15 Jahre vorher, hat mit der Verkündigung 12 Jahre vorher begonnen. 1833 gab es dann noch einen Meteoritenschauer, also es war so eine Zeit, wo da ganz viele so Himmelserscheinungen waren. Ja, in der Offenbarung steht doch, die Himmel werden erschüttern. Zeichen vom Himmel, da haben wir es doch, der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt. Dann wurde ein Zelt gekauft mit 6.000 Plätzen, 30 Milleristen zogen übers Land. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende haben geglaubt, dass das stimmt. Die Euphorie, es geht dem Herrn entgegen, kannte keine Grenzen. Später haben sie noch mal ein halbes Jahr verschoben, das ist ja immer bei diesen Bewegungen, dann kommt der Termin, dann hat es nicht geklappt. Ja, wir haben einen kleinen Rechenfehler gehabt. Da wurde es dann von März 1944 nochmal auf Oktober 1944 verschoben und nachher gab es dann auch wieder Erklärungen, warum es nicht so ist. Das sind übrigens die 7-Tages-Adventisten und die Zeugen, die Wachtumleute dadurch entstanden. Wir wissen nicht, wann, und lassen Sie sich nicht irgendwie kirre machen, wenn jemand sagt, da ist er und ich weiß genau, wann er kommt. Es ist nahe herbeigekommen, die Leute werden schier verrückt, wenn ich immer sage, es kann alles ganz schnell gehen, es kann aber auch noch dauern. Und ich bleibe dabei und ich weiß warum, weil es diese Irrtümer immer gab. Und wenn mir einer sagt, er kann sich nicht vorstellen, das sage ich ja, deine Vorstellung ist nicht der Maßstab der Schrift. Die haben sich damals auch nicht vorstellen können, ist doch alles klar. Die Bibel ist klar, die Zeichen der Zeit sind klar, Meteoritenschauer, bist du denn blind? Alle sind sich einig, jetzt willst du doch nicht wieder den Geist streiten. Nüchternheit. Also dann schauen wir, wenn wir schon nicht wissen wann, schauen wir an, wie der Erstling, Jesus. Danach, die sein werden, wenn er wiederkommt, das ist die Gemeinde und dann etwas später bei der Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, das erneuerte Israel. Und dann der ganze Rest, wenn er die Herrschaft und die Gewalt übergeben wird, wenn alles vernichtet sein wird, hat leider die Luther und die Bibel, die Elberfelder übersetzt. Das kann man aber auch anders übersetzen. Das Wort heißt eigentlich unwirksam gemacht. Peter, du bist heute mein Paradebeispiel. Wenn ich jetzt rausgehen würde und deine Handgranate in deinen schönen Wagen werfe, dann hätte ich ihn vernichtet. Der ist wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Ein Häufchen verschmolzenes Blech. Das ist Vernichtung. Ich könnte aber, wenn ich technisch dazu in der Lage wäre, auch irgendeine Kleinigkeit in diesem Wagen so manipulieren, dass er nicht mehr geht. Da ist er nicht vernichtet, aber ist unwirksam gemacht. Und das ist das Wort, das hier eigentlich steht. Die letzten Feinde müsste man oder könnte man, das ist eine Auslegungsfrage, auch übersetzen, nicht sie werden nicht vernichtet, sondern die Mächte und Kräfte, die dahinter stehen, werden in ihrer bisher destruktiven Funktion, das habe ich doch nett gesagt, oder? In ihrer negativen, zerstörerischen, auch Gerichtsaufgabe habenden Funktion unwirksam gemacht. Diese Funktion können Sie jetzt nicht mehr ausüben. Muss nicht unbedingt zerstört heißen. Ist sehr wichtig. Weil manche meinen ja, sie kommen aus dem Dilemma heraus, indem sie sagen, ja, das stimmt schon. Gott wird nicht aufhören zu lieben, aber es wird einen Zeitpunkt geben, da wird eben, was weiß ich, 98% der erschaffenen Welt nicht mehr sein. Nihilismus, vernichtet, zerstört, Anhilismus. Sagt die Bibel nicht. Gott vernichtet nicht. Gott hat einen Marsch des Lebens. Übrigens, die Festordnung Israels, über die wir gesprochen haben und deren Begriffe hier auch von Paulus verwendet werden, tauchen bei dieser Dreierordnung auch auf. Passa, Shavuot, also Pfingsten, das Laubhüttenfest, Erntedankfest. Ist der Erstling heilig? Apache, ein Begriff von Passa, vom Sonntag, Auferstehungssonntag. Ist der Erstling heilig? So ist auch der ganze Teig. Ist die Wurzel heilig? So sind es auch die Zweige. So denkt Gott. Entschuldigung, dass ich Ihnen das immer wieder einhämmere. Das sind die Tatsachen. So denkt Gott und sein Denken, seine Ansicht, seine Meinung, seine Anschauung ist entscheidend, nicht was Menschen glauben, denken, fühlen, meinen. Er ist der Herr. Und darum geht der Text auch weiter über den Messias, den Allherrn, den König der Könige, den Bevollmächtigten Gottes. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Ein Zitat aus Psalm 110. Der letzte Feind, der unwirksam gemacht werden wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, nämlich der Vater. Wenn ihm aber alles untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allen. Kolosserbrief sagt es noch kürzer. Alles ist durch ihn, Kolosser 1,16, zu ihm hin geschaffen. Alles besteht durch ihn, ist Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe und durch ihn alles mit sich versöhne, sei es das, was auf Erden ist oder in den Himmeln. Noch Fragen? Das ist Wahrheit Gottes. Ich sage ja nicht, dass ich immer alles richtig verstehe. Vielleicht verstehe ich es nicht richtig, aber dann müssen Sie erst mal belegen, dass es nicht stimmt. Oder stimmt tut es ja in jedem Fall, aber dass ich es falsch verstehe. Und das ist so wunderbar und so herrlich. Mir sind bald die Tränen gekommen. Jetzt komme ich zum dritten Mal auf euer Lied. Ohne den Namen Jesus wäre alles verloren. Aber mit ihm und in ihm. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht zum Niederfallen? Dass Gott keinen lässt, keinen vergisst. Dass kein und Macht und kein Tod und Teufel und niemand stärker ist als unser Herr. Und dass Gott nicht aufhört zu lieben und die Liebe zu sein. Gott kann hart sein. Es gibt schwerste Gerichte. Das ist ein Gott. Da geht mir das Herz auf, da freue ich mich darüber. Mit anderen Forschungen habe ich allerdings größte Mühe. Wenn es die Schrift klar sagen würde, wer bin ich? Nur weil ich Mühe habe, kann es ja trotzdem so sein. Aber sie sagt es ja anders. Ist doch schön. Ist doch wunderbar. Das Wichtigste ist erstmal klar. Die Geschichte geht gut aus. Also das Wichtigste mal vorab, es wird wirklich schwer und hart werden, auch für euch. Es ist nicht einfach, der Weg bis dahin. Aber der Marsch des Lebens wird durchmarschieren bis zum Ende. Und es wird ein Ende im Sieg und im Triumph sein. Und darauf freue ich mich. Schauen Sie, meine ganze Familie, mehr oder weniger, soweit ich das beurteilen kann. Und jetzt sagen Sie bitte nicht, ne? Das ist ja klar, dass du das dann so sehen musst, weil du bist ja gefühlsmäßig gefangen. Nein, bin ich hoffentlich nicht. Aber die wäre, wenn es nicht so wäre, nach meiner menschlichen Beurteilung, würde ich die nie wiedersehen, jedenfalls nicht beim Herrn. Und da soll ich glücklich sein? Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und jetzt wollen wir noch 2-3 Minuten auch sagen, diese Gewissheit des Heils und des Lebens gilt auch uns persönlich. Gott beginnt, Gott vollendet. Das ist so sicher wie die Auferstehung Jesu. Paulus sagt in Philipper 1,6, ich bin in ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, zum Finish, zum Ziel bringen wird. Ja, wenn wir so fröhlich hier auf der Lahö sitzen, ist es alles keine Frage. Aber wenn Sie in Ihren Problemen, in Ihren Schmerzen, in Ihren Nöten und in Ihrer Einsamkeit sitzen, dann fragen Sie sich schon solche Dinge. Hat Gott mich nicht verworfen? Mir sagte neulich jemand, ich kann nicht mehr lesen, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr beten. Und das war kein geistliches Weichei. Das war jemand, wo ich auch ein Stück weit hochschaue über Jahrzehnte. Meine Antwort macht nichts. Für den Herrn hat sich nichts geändert. Stehen Sie, wir tragen uns nicht selbst durch. Gott hält und trägt und das ist doch so schön. Ich kann doch nicht sagen, ja, also wenn du, aber bloß wenn. Nein, Jesu ja gilt hundertprozentig. Ob wir es fühlen, glauben, erfassen können, gerade oder nicht. Tatsachen. Hans-Jörg Eckstein schreibt, die ersten Christen standen mit beiden Füßen in dieser Wirklichkeit. Aber sie lebten auch von einer neuen zukünftigen Welt her. Es war eben nicht nur eine ablaufende Geschichte, ihr Leben. sondern Ostern war der Beginn des Himmelreichs des neuen Lebens. Das ist eben der Art, wie Hans-Joachim Eckstein das sagt. Das heißt doch mit anderen Worten, ich transformiere mal das Professoren, naja, obwohl Hans-Joachim Eckstein kann ja super genau und verständlich sich ausdrücken, aber was er hier meint, bei uns läuft die Sanduhr nicht ab, mein Leben zerrinnt mir nicht zwischen den Fingern. Es wird nicht jeden Tag weniger, sondern ich gehe dem Eigentlichen zu. Die Sanduhr meines Lebens läuft nicht ab, sondern ich gehe dem Ziel entgegen. Und die Garantie, dass ich dieses Ziel erreichen werde, liegt nicht bei mir, sondern liegt an Jesus, der ein volles Ja hat, der mich kannte, bevor er mich berufen hat, der ein Ja zu jedem von uns hat, der einen jeden liebt, der für einen jeden und hätte es nur ihn auf dieser Welt gegeben, ans Kreuz gegangen ist. Das ist Realität. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Niemand kann euch aus der Hand des Vaters rauben, aus meiner Hand rauben. Von Gott gewollt, getragen, vollendet. Das ist für Menschen, die stark angefochten sind, eine ganz wichtige Botschaft. Das Ja Gottes gilt. Meine Schafe hören meine Stimme. Aus Liebe gewollt, aus Liebe getragen, aus Liebe vollendet. Für Gott hat sich gar nichts geändert, ob du das fassen kannst gerade oder nicht. Ob du dich heilig und würdig empfindest oder nicht. Ja, sagt einer, aber man kann doch aus der Gnade fallen. Heißt doch, ihr habt die Gnade vergeblich empfangen. Es ist unmöglich, die wiederum Christus reuchten und erleuchtet waren, zur Buße erneut zu bekehren. Kann doch aus der Gnade fallen. Ich sehe das so, in Lukas 8 haben wir die vier Gruppen, die das Wort empfangen. Die erste lehnt es gleich ab, die vierte marschiert durch. Das ist also jeweils nicht unsere Problemgruppe, die hat hundertfältige Frucht. Ich mache eine Differenz zwischen der zweiten und der dritten Gruppe. Die zweite Gruppe nimmt das Wort mit Freuden an, aber dann gibt es Probleme und sie lassen es wieder. Die dritte Gruppe nimmt es an, bringt aber keine Frucht, weil die Sorgen dieser Welt und der Reichtum dieses Lebens sie ersticken. Und da dazwischen mache ich den Unterschied zwischen bekehrt und erleuchtet, nur bekehrt und erleuchtet, zweite Gruppe, und wiedergeboren, dritte Gruppe. Und ich behaupte, und die meisten von Ihnen werden in der dritten Gruppe sein, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, und das sind wir, wenn wir glauben, dass Jesus unser Herr ist, wenn wir wirklich aus Gott geboren sind, kann uns nichts aus seiner Hand reißen. Abfallen kann für mich die, die einen Anfang gemacht haben, aber dann nicht durchgebrochen sind. Dann könnte einer sagen, ja, du... Na dann ist ja, dann kann, ja, ist ja super, dann habe ich ja sozusagen den Freifahrtschein in den Himmel. Da kann ich ja hier, also dann kann ich hier, ja, da kann ich hier ja krachen lassen, mir kann ja gar nichts passieren. Das ist so abgrundtief dumm, ja, und böse. Was für eine schräge, geistlich dumme, gottentehrende Aussage. Es ist kindisches, unmündiges Denken. Als wäre es egal, ob Gott sich an uns hier freut. Und ein weiteres spielt hier noch eine Rolle. Es ist der Fehler zu glauben, dass das Leben ohne Gott ja besser wäre. Ja, ich muss ja, um des zukünftigen Lebens und Himmelreichs, muss ich ja hier so komisch leben. Ich würde ja am liebsten auch die Sau rauslassen. Ich würde ja auch jeden Tag gern Party machen. Ich würde ja, aber ich will ja das Heil nicht verlieren. Ach, der Herr Wörz hat gesagt, wenn du wirklich durchkommst, kannst du das Heil gar nicht verlieren. Rein ins Leben. Das ist völlig Quatsch. Ich bin im Leben. Jesus ist das Leben. Das ist das wahre Leben. Das ist genauso schräg, wie wenn mir Leute sagen, wenn ich ihnen bezeuge, Gott wird am Ende alles in allen sein, dann habe ich schon die Antwort bekommen. Na, wozu habe ich mich dann bekehrt? Hallo, denke ich, gar nichts verstanden. Als wäre es eine Strafe, zum Herrn zu kommen. Als wäre es eine Strafe, mit dem Herrn zu leben. Also, wir wollen schließen. Selbst wenn unser Herz uns verdammt, sagt Johannes, ist Gott größer. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Und wir haben das Siegel Gottes auf unseren Herzen. Er ist treu. Er wird das, was er begonnen hat, auch vollenden. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus, du bist so groß, und dein Werk ist so groß, kaum zu fassen, so herrlich und so wunderbar. Du bist so völlig anders. Und ich staune immer wieder und je länger und je mehr, dass du, der du so herrlich und wunderbar bist, mit uns überhaupt etwas zu tun haben willst. Aber dein Ja steht über uns. Dein Ja steht unverbrüchlich über uns. Du hast mit Eidschwur dich zu uns bekannt. Du hast mit deinem Blut unterschrieben und du wirst uns nicht lassen. Und du liebst uns. Und du schießt aus allen Rohren, um uns diese Botschaft groß zu machen. Ich bin für euch. Du hast es nicht nur gesagt, du hast es auch getan. Du hast dich selbst gegeben. Und du wirst alles tun, um uns zu vollenden. Und wer mag dir zu widerstehen? Und so danken wir dir, dass du so bist, wie du bist. Und dass der Marsch des Lebens mit dir begonnen hat, du Fürst des Lebens. Und dass er erst enden wird, wenn du alles dem Vater zu Füßen legen kannst. Und darüber preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Amen.